SRF 3.
Rumänischer Regierungschef im Fokus der Strafbehörden. Victor Ponta soll in eine Korruptionsaffäre verwickelt sein. Mehr Zeit für Griechenland. Das Land muss seine Milliardenschulden erst später begleichen. Das Volk hat sich an das ständige Hin und Her gewöhnt.
Ich kenne viele, die gar keine Nachrichten mehr hören oder lesen, die sagen, es kommt ja doch, wie es kommt und was soll ich da machen? Und immer wieder eben auch die fatale Meinung, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden.
Sagt unsere Beobachterin in Athen. Sonniges und heißes Wetter, es gibt 30 Grad. Ab dem Nachmittag entstehen besonders in den Bergen lokale Schauer oder Gewitter. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und mit der Nachrichtenübersicht Kevin Kahanis.
Gegen den rumänischen Regierungschef Victor Ponta ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Die rumänische Antikorruptionsbehörde wirft ihm vor, während seiner früheren Tätigkeit als Anwalt Akten gefälscht und Geld gewaschen zu haben. Außerdem soll er an Steuerhinterziehung beteiligt gewesen sein. Ponta sei in Begleitung seines Anwalts bei der Antikorruptionsbehörde erschienen, berichteten lokale Medien. Ponta sagte, er sei als normale Person erschienen. Eine Aussage habe er nicht gemacht. Zigarettenwerbung in Zeitungen, im Kino und auf Plakaten im öffentlichen Raum soll verboten werden. Der Bundesrat hält an diesem Vorschlag fest. Er verspricht sich davon einen besseren Jugendschutz. Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien kritisieren das geplante Verbot. Es sei ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Entscheiden wird nun das Parlament. Als erster Kanton erlaubt es Zürich, dass Apothekerinnen und Apotheker gewisse Impfungen vornehmen können, etwa gegen Grippe und gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die von Zecken übertragen wird. Die neue Regelung tritt am 1. September in Kraft. Die Zürcher Regierung schreibt dazu, das neue Angebot könne dazu beitragen, die Impfungsrate zu erhöhen. Nur etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die in Süditalien eingetroffen sind, haben auch einen Asylantrag gestellt. Das sagt der Präsident der italienischen Kommission für Asylrecht. Man wisse nicht, wohin die anderen gezogen seien. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erlaubt die passive Sterbehilfe für einen vom Hals abwärts gelähmten französischen Koma-Patienten. Die Richter in Straßburg entschieden, dass die künstliche Ernährung eingestellt werden darf. Der 38-Jährige ist seit einem Autounfall 2008 Tetraplegiker und liegt im Wachkoma. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.104 Punkten minus 1,4%. Der Euro wird zu 1.04,95 gehandelt und der Dollar zu 93,18 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen scheint häufig die Sonne und es wird heiß mit 29 bis 32 Grad. Jeweils am Nachmittag entstehen in den Bergen Schauer und Gewitter. Am Abend wird es auch im Flachland lokal nass.
Info 3 Mittag.
Griechenland braucht Geld, Griechenland steht vor dem Bankrott. So geht es nun seit 5 Jahren. Die langersehnte Rettung Griechenlands scheint weit weg zu sein. Jetzt hat der griechische Premierminister Tsipras erreicht, dass sein Land einen Teil der Schulden nicht wie geplant heute begleichen muss, sondern erst Ende Monat. Das gibt wieder etwas Luft. Und noch immer widersetzt sich Tsipras den Forderungen der internationalen Geldgeber, die Griechenland weiter zum Sparen zwingen. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Journalistin Corinna Jessen in Athen gesprochen und sie gefragt, wie kommt das bei den Griechinnen und Griechen an?
Ich war gestern auf einer Veranstaltung der Regierungspartei Syriza, die jetzt überall im Land Bürgerdiskussionen unter dem Motto «Keinen Schritt zurück» organisiert. Dort haben Regierungsvertreter es wie eine heldenhafte Verweigerung dargestellt, dass die Rate an den IWF heute nicht gezahlt worden ist. Man lasse sich nicht erpressen, schon gar nicht von überzogenen Forderungen der Kreditgeber. Das hat lauten Applaus ausgelöst. Und natürlich muss man auch sagen, die Forderungen der Kreditgeber in ihrem letzten Angebot gehen über das hinaus, was von der Vorgängerregierung verlangt worden ist. Und deswegen sind viele Griechen und Griechinnen für diesen harten Kurs.
Trotzdem aus Sicht der Geldgeber ist Griechenland ja klar in der Rolle des Bittstellers. Sieht man das in Griechenland denn anders?
Das sieht man teilweise sehr anders, vor allen Dingen auch deswegen, weil ja die Regierung und auch Ministerpräsident Tsipras persönlich immer wieder den Eindruck erweckt hat, sein Kurs werde nicht nur Griechenland retten, sondern für ganz Europa einen neuen Weg eröffnen. Also die griechische Linke bringe praktisch so etwas wie den revolutionären Umschwung vom neoliberalistischen Diktat zu einer sozial gerechteren Europäischen Union. Und nur weil die jetzige europäische Führung genau das verhindern wolle, bemühe man sich darum, sozusagen diesen Versuch im Keim zu ersticken, die linke griechische Regierung in die Knie zu zwingen.
Große Unterstützung also für Tsipras. Gibt es aber auch Widerstand? Gibt es Leute, die sagen, Tsipras gehe zu weit?
Absolut, die gibt es. Und das sind vor allen Dingen natürlich Wirtschaftswissenschaftler und die gesamte Unternehmerwelt, die außerordentlich besorgt darüber ist, dass dieser Konfrontationskurs im Endeffekt dann doch zu einem endgültigen Bruch mit der Europäischen Union führen könnte. Und zwar mit unabsehbaren Folgen. Und was sie vor allen Dingen kritisieren, ist, dass viele Regierungsmitglieder so tun, als könnten sie die Folgen absehen und hätten eine Alternative für das Land, sollte es aus dem Euro oder gar aus Europa ausscheiden. Und diese Kritiker beschwören jetzt immer wieder und sehr eindringlich, dass ein Ausschluss eben nicht absehbare Folgen hat, dass es eine Katastrophe wäre für das Land.
Die Zukunft Griechenlands bleibt also in der Schwebe. Wie gehen denn die Leute in Griechenland mit dieser Unsicherheit um?
Also viele Menschen sind inzwischen schon fast fatalistisch. Ich kenne viele, die gar keine Nachrichten mehr hören oder lesen, die sagen, es kommt ja doch, wie es kommt und was soll ich da machen? Und immer wieder eben auch die fatale Meinung, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Und dennoch, eine jüngste Umfrage zeigt, dass 75% der Griechen im Euro bleiben wollen, die Hälfte auch um den Preis neuer Sparmaßnahmen.
Das war die Journalistin Corinna Jessen in Athen.
Info 3 Mittag.
Wenn heute von Terrorismus gesprochen wird, dann ist praktisch immer der Terror des Islamischen Staates, IS, gemeint. Dieser Terrorismus steht im Zentrum des G7-Gipfels, der am Sonntag in Oberbayern beginnt. Das Thema ist schwierig, bis jetzt konnten die IS-Terroristen nicht aufgehalten werden. Warum findet sich kein Rezept gegen die Terrormiliz? Fredrik Steiger sprach darüber mit Nigel Ingster, dem langjährigen Vizechef des britischen Auslandgeheimdienstes MI6.
Nigel Ingster ist kein Besserwisser. Der frühere Chefspion und heutige Terrorismusexperte beim britischen Strategieinstitut IISS hält sich zurück mit Kritik an Amerikanern, Golfarabern oder Iranern, die allesamt mit dem Islamischen Staat nicht fertig werden. Aber Ingster ist überzeugt, auch auf dem bevorstehenden G7-Gipfel werden alle ratlos sein. Schlicht und einfach, weil das Problem gewaltig ist und außerdem völlig neu. Das, was der IS verkörpere, sei einzigartig.
An extremely brutal organization, so brutal in fact that it actually repelled the leadership of Al-Qaida.
Eine Organisation, die so brutal vorgehe, dass selbst Al-Qaida auf Distanz gehe und die anders als das alte islamistische Terrornetzwerk mit großem militärischem Sachverstand ausgestattet sei.
A violent jihadist extremist organization that had been very significantly enabled.
Dank den alten Anhängern von Diktator Saddam Hussein, dessen frühere Militärstrategen und Kommandeure sind zu den Islamisten übergelaufen. Die IS-Führung sei daher kompetent und hervorragend organisiert.
They've got a very effective organizational model with a central Shura Council.
So gut, dass selbst die mehrfach behauptete Ausschaltung ihres Anführers, des selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, den IS nicht kopflos zurückließe. Der IS funktioniere wie eine Mischung aus einem multinationalen Konzern und einer Regierung. Militärisch geschickt, ideologisch fundiert, ökonomisch abgesichert und administrativ bewandert, kurz ein sehr ernstzunehmender Gegner. Dazu komme eine eindrückliche Flexibilität. Der IS verhalte sich wie ein Ballon, presse man ihn an einer Stelle zusammen, dehne er sich anderswo aus.
It's a bit like a balloon. You squeeze it in one place, it simply expands somewhere else.
Und der IS sei propagandistisch raffiniert und seinen Gegnern stets eine Nasenlänge voraus. In der inzwischen großen Welt des islamischen Extremismus sei der IS die bisher größte Erfolgsgeschichte. Erfolg zeugt Erfolg und deshalb schlössen sich von Libyen über Nigeria bis Asien Terrorzellen dem IS an. Und er könne mehr freiwillige Kämpfer aus aller Welt rekrutieren als je zuvor eine islamistische Terrororganisation. Rund 25.000 sind es bisher.
Estimates of the number of foreign fighters that have gone to Islamic State.
Und gegen die kampferprobten IS-Kämpfer, die irgendwann in ihre Heimat zurückkehren und dort Terroranschläge verüben werden, wird der G7-Gipfel auch kein Rezept präsentieren können. Das Hauptproblem, aufgrund der enormen Zahl dschihadistischer Kämpfer sei deren lückenlose Überwachung unmöglich. Nigel Ingster sagt deutlich,
they do have good reason to be worried.
Es gibt gute Gründe, sich Sorgen zu machen.
Info 3 Mittag.
Die Frauenfußball-WM in Kanada, die morgen beginnt, ist das erste FIFA-Turnier nach der neuesten Korruptionsaffäre. Generalsekretär Jerome Walk hat seinen Besuch in Kanada abgesagt. Er soll in die Affäre verwickelt sein. Und ziemlich sicher wird noch Präsident Sepp Blatter auch nicht dort sein. An der Eröffnungsmedienkonferenz des Turniers war der Frauenfußball deshalb nur Nebensache. Die Journalisten interessierten sich nur für die Korruptionsaffäre. Rachel Mürit berichtet.
Turnierdirektor Victor Montagliani wurde gefragt, ob er bei der Frauen-WM-Vergabe nach Kanada Bestechungsgelder bezahlt habe.
Auf keinen Fall. Wir waren am Ende das einzige Land, das sich beworben hatte. Es gab noch andere Interessenten, aber die haben die Bewerbung nicht durchgezogen. Also auf keinen Fall.
Auf die Frage, ob der FIFA-Skandal dem Turnier nun schade, meinte er.
Ich finde es positiv, dass das erste Turnier nach dem Skandal die Frauen-WM ist, weil der Frauenfußball eine sehr reine Art des Fußballs ist. Der Frauenfußball kann die dunklen Wolken, die über dem Fußball hängen, vielleicht überstrahlen. Sie können es Ironie des Schicksals nennen, aber ich danke dafür, dass es die Frauen-WM ist, die jetzt stattfindet, nachdem das Spiel vielleicht etwas sein moralisches Bewusstsein verloren hat.
Mit Tatjana Hani saß auch eine Schweizerin am Rednerpult. Sie ist die Verantwortliche für Frauenfußball bei der FIFA. Hani stand kaum im Fokus. Frauenfußball interessierte nur am Rande. Schließlich wurde sie gefragt, ob sie nun darauf hoffe, dass mehr Frauen Führungspositionen im Fußballverband einnehmen könnten, jetzt, da es an der Spitze der FIFA einige Wechsel geben werde.
Egal, was jetzt passiert ist, es braucht immer mehr Frauen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder eben in Sportorganisationen. Fußball scheint eines der schwierigsten Pflaster zu sein, aber mit der Entwicklung der steigenden Qualität des Frauenfußballs sowie den Änderungen in der Gesellschaft wird es mehr Frauen in den Führungsgremien geben.
Im Gegensatz zu den FIFA-Verantwortlichen ist der Korruptionsskandal bei den Mannschaften weit weg. Die Spielerinnen konzentrieren sich auf das Turnier. Das sieht man beispielsweise auch im Training der Schweizerinnen. Was in der Führungsetage der FIFA passiert, hat auf ihre WM-Vorbereitung keinen Einfluss.
Rachel Mürit. Das erste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft an der WM findet dann in der Nacht auf Dienstag statt gegen die Mannschaft aus Japan. Und das war Info 3 am Freitagmittag. Redaktion Yvonne Lambricker und Andi Lischer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.